Jetzt, oh ja, ja. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Darf ich euch mal die Frage stellen, wer von euch gehört denn zu den Frühaufstehern? Bitte mal melden. 1, 2, 3, 4, ja. Wer gehört denn eher zu den Nachteulen? Das sind dann aber insgesamt noch nicht alle. Dann gibt's noch eine Zwischenkategorie. Ich weiß nicht was oder so dazwischen. Auch einige. Ja. Stellt euch vor, ihr liegt in eurem Lieblingsbett, eingekuschelt in eure Lieblingsdecke. Ihr träumt gerade euren Lieblingstraum. Und dann kommt das hässliche Geräusch von eurem Lieblingsfeind. Manchmal ist es ja eine Melodie, ne? Es kann auch der Lieblingssender sein, aber ach, ich mag diesen Moment nicht. Ich mag diesen Moment nicht. Und ob wir dann gerne aufstehen oder nicht, das hängt ja dann zusammen, ob wir Frühaufsteher oder Nachteulen sind, ob wir lange genug geschlafen haben oder nicht, oder auch was dann kommt. Wenn das nächste am Morgen ein Zahnarzttermin ist, werden wir anders aufstehen, als wenn wir wissen, heute geht's in den Urlaub. Um Aufwachen, um Wecken, um Nacht, Finsternis und Licht, wie wir es eben besungen haben, geht's heute im Predigttext und auch um unsere Motivation. Ich möchte euch gerne lesen aus dem Römerbrief, Kapitel 13. Und wie starten wir das? Ja. Darf ich dich bitten, den Bibeltext zu klicken? Dann muss ich ja nicht mich umdrehen beim Bibeltext, weil es mehrere Folien sind. Also Paulus schreibt an seine Brüder und Schwestern in der römischen christlichen Gemeinde Folgendes. Achtet also auf die Gelegenheiten, die Gott euch gibt. Es ist höchste Zeit, aus dem Schlaf aufzuwachen, denn jetzt ist unsere Rettung noch näher als am Beginn unseres Glaubens. Die Nacht geht zu Ende, bald ist es Tag. Darum wollen wir uns von allem trennen, was man im Dunkeln tut, und die Waffen des Lichts ergreifen. Lasst uns ein Leben führen, wie es zum hellen Tag passt. Ein Leben ohne Fress- und Saufgelage, ohne Bettgeschichten und Sexorgien, ohne Streit und Rechthaberei. Das ist die neue evangelistische Übersetzung. Die ist ziemlich auch wortgetreu. Legt das alles ab, das ist jetzt neue Genfer Übersetzung, und zieht ein neues Gewand an, Jesus Christus, den Herrn. Beschäftigt euch nicht länger damit, wie ihr die Begierden eurer eigenen Natur zufriedenstellen könnt. Noch einmal Vers 11. Seid euch bewusst, in was für einer entscheidenden Zeit wir leben. Oder aus der Basisbibel, ihr wisst doch, dass jetzt die Stunde schlägt. Welche Stunde schlägt denn jetzt? Manche würden jetzt genau das unterschreiben und sagen, es ist 5:12. Schauen wir uns die Nachrichten an, 5:12. Das ist doch jetzt schlimm und wird vielleicht noch schlimmer. Rabenschwarze Nacht, die schwärzeste Zeit der Welt steht noch vor uns. Einmal, nächstes Bild bitte. Ach so, jetzt könnte ich auch selbst. Ja, okay. Die finsterste Stunde der Weltgeschichte, die wartet jetzt auf uns. Dass die Katastrophen zunehmen, das ist doch für Bibelleser nichts Neues, oder? Was wir allerdings auch aus der Bibel wissen, die finsterste Stunde der Weltgeschichte, die liegt nicht vor uns, sondern hinter uns. Die finsterste Stunde der Weltgeschichte hat stattgefunden. Da rief nämlich der Sohn Gottes, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und kurz darauf, es ist vollbracht. Und wir wissen, seit dieser Stunde, da ist Mitternacht vorbei. Seit Christus, unser königlicher Retter, dort auf Golgatha für uns verblutet ist und förmlich erstickt ist, da ist die tiefste Finsternis vorbei. Tod und Teufel, die haben gegen Christus den Entscheidungskampf in dieser Stunde verloren. Und die Kämpfe, die wir heute wahrnehmen, die uns manchmal vielleicht sehr durchrütteln oder die wir in der Welt wahrnehmen, das sind nichts als Rückzugsgefechte des Teufels. Der Sieger, der steht bereits fest. Und er hat für dich und für mich besiegelt, nichts und niemand kann uns trennen von der Liebe Gottes. Weder unsere Sünde, noch unser Versagen, unsere Grenzen, auch nicht finstere Mächte. Und deshalb werden wir in ein paar Wochen singen, Christ, der Retter, ist da. Also seit Karfreitag, so um 30, wissen wir, welche Stunde es geschlagen hat. Dort auf Golgatha, da hat Gott die Weltzeituhr neu gestellt. Und deshalb, ich habe heute drei Gedanken für euch. Erstens, aufgewacht, Ende der Schlafenszeit. Ich habe mich gefragt, wieso startet denn Paulus in der ganz neuen Gemeinde in Rom, da war ja noch alles frisch, so ein Weckruf. Die waren doch noch nicht am Schlafen. Wenn Gemeinden alt sind, wie alt seid ihr hier als Elim-Gemeinde? Ach, dann seid ihr ja bloß halb so alt wie wir. Wenn Gemeinde schon zig Jahre alt sind, dann schleicht sich vielleicht Schlaf ein. Mit diesen Fragen müssen wir uns auch beschäftigen. Aber da war doch noch alles frisch. Die Liebe zu Jesus war frisch, die waren frisch bekehrt. Viele Anfänger im Glauben. Und warum sagt Paulus, war aufgewacht? Warum schickt er ihnen einen Weckruf? Haben die auch schon das Problem gehabt, dass es ja in der Gemeinde so schön kuschelig ist, auch wenn es noch so frisch ist? Wenn sich alle kennen und wenn der Gottesdienst und alles so abläuft, wie es mir am besten gefällt, was hat denn die Römer schon eingelullt? Weshalb der Weckruf? War es vielleicht die Zusage, die sie ganz befreiend gehört haben, allein die Gnade rettet dich? Du darfst dazugehören, auch wenn du bisher Heide warst. Du darfst zu Christus gehören. Du bist gerettet. Okay, ich gehöre zu den Auserwählten. Dann ist ja alles gut. Dann kann ich ja so leben, wie ich will. Waren es die täglichen Herausforderungen am Arbeitsplatz? Da gab es Sklaven und Freigelassene. Da gab es Unternehmer. Da gab es Politiker. Da gab es Familienmanagerinnen. Täglich da sein, für das tägliche Brot sorgen, für das Überleben sorgen, für Familien sorgen, für alles immer funktionieren müssen, das kann einen echt müde machen, oder? Oder war es das kräftezehrende Gemeindeprogramm? Auch da gab es schon Gottesdienste und diakonische Dienste zu organisieren und Glaubenskurse, und Christen mussten sich mit dem Staat auseinandersetzen und mit der Gesellschaft. Und mit den Menschen, die ganz anders um sie herum glaubten. Ganz sicher können wir sagen, auch in dieser Gemeinde gab es schon Menschen wie du und ich. Und deshalb gab es auch schon Konflikte. Da war man durchaus nicht ein Herz und eine Seele. Das wird ganz am Anfang über Jerusalem gesagt, in der Apostelgeschichte, ne? Aber hier lesen wir das auch aus diesen Zeilen heraus. Da gab es Christen in der Gemeinde mit unreifen Verhaltensweisen. Die hatten einerseits die frömmsten Worte auf den Lippen und andererseits waren sie erkennbar egoistisch oder neidisch oder eifersüchtig oder verletzend, rechthaberisch. Wie ermüdend und lähmend kann so ein Miteinander auch sein. Ich habe mich gefragt, könnte es sein, dass einige von diesen Dingen auf die Römer zutrafen und einige von diesen Dingen auch auf die Stralsunder? dann müssen wir aufpassen, dass wir nicht längst auch eingepennt sind, ermüdet sind, schlaftrunken oder sogar im Tiefschlaf durch die verschiedensten Ursachen. Erstens aufgewacht, Ende der Schlafenszeit. Zweitens aufgewacht, es ist Rettungszeit. Dass wir in der Endzeit leben, das hat sich unter uns Christen schon ziemlich rumgesprochen, oder? Aber wer von uns würde nicht gerne wissen, wenn wir uns die Zeit so als Strahl vorstellen, an welcher Stelle dieses Zeitstrahls sind wir denn heute am 29.11.2020? Wie lange dauert es denn noch, bis Christus wirklich wiederkommt? Wann kommt denn das Gericht? Wann kommt denn das Ende? Jetzt ist es soweit, sagten damals Christen, als die Pestepidemie Europa heimsuchte und ganze Städte auslöschte. Jetzt ist es soweit. Jetzt muss Christus kommen. Jetzt muss das Gericht und das Ende kommen. Jetzt ist es soweit. Das ist Gericht Gottes, konnte man in den 70ern und 80ern des vergangenen Jahrhunderts mitbekommen, als Christen feststellten, dieses AIDS-Virus ist ein Gericht Gottes. Es ist ja hauptsächlich in der homosexuellen Szene und so weiter. Jetzt dauert es nicht mehr lange und dann kommt das Ende. Und gegenwärtig haben wir wieder christliche Stimmen, die sagen, also das ist ja jetzt gar nicht mehr zu übersehen. Eine Pandemie in diesem Ausmaß, jetzt ist es soweit. Das Ende naht. Und alle diese Untergangspropheten finden immer wieder Jünger, die sagen, ist das schön, dass endlich mal einer weiß, wie es geht und wann es ist. Dass endlich mal einer von Gott wirklich so erleuchtet ist und uns sagen kann, so und so ist es. Wenn ich Paulus hier richtig verstehe und die Bibel überhaupt, dann geht es doch für uns Jesus-Leute nicht darum, dass wir Rechenspekulationen anstellen, oder? Es geht auch nicht darum, dass wir auf das Ende der Welt starren, wie das Kaninchen auf die Schlange. Für uns steht die Endzeit nicht in erster Linie für Ende, Schluss, aus, sondern für was? Schauen wir nochmal oder erinnern uns vielleicht an das, was wir gelesen haben. Was schreibt Paulus? Fürs Kommen. Kommen heißt Advent. Ankunft. Was kommt denn da bei uns an? Paulus schreibt nicht, der Untergang kommt, der Untergang dieser verdorbenen Welt, der ist uns heute näher als je. Was schreibt er? Er schreibt, unsere Rettung ist uns heute näher als damals, als wir uns bekehrt haben. Unsere Rettung kommt. Es ist höchste Zeit, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Die Nacht geht zu Ende, bald bricht der Tag an. Wie spät könnte es denn sein, wenn die Nacht zu Ende geht und der Tag bald anbricht? Wie heißt du? Ja, was schlägst du vor? 4 Uhr morgens. Es könnte 4 Uhr morgens sein. Es kann doch wohl kaum 5 vor 12 sein, oder? Es ist noch dunkel, aber Mitternacht ist vorbei. Es geht Richtung Morgen, der neue Morgen bricht an. In meinem ersten Beruf war ich Krankenschwester, Krankenbruder. Dazu gehörte die Nachtschicht. War nicht meine Lieblingstätigkeit. Nachts, wenn man normalerweise schläft, da im Krankenhaus rumzuarbeiten. Aber dann gab es so ein Todpunkt und das war dann so ungefähr zwischen nachts um 2, von 2 bis 4. Die töteste Zeit. Ich habe auf einer chirurgischen Wachstation gearbeitet. Manchmal hatten wir viel zu tun, manchmal auch wenig zu tun. Wir hatten bloß 6 Betten. Und dann hingen wir da in unseren Stühlen und die Zeit ging nicht voran. Und irgendwann fing denn da draußen vor unserem Fenster so ein Piepmatz an. Je nachdem, nach Jahreszeit, im Frühling oder Sommer, manchmal gab es die Nachtigall. Die Nachtigall fängt an zu singen, anderthalb Stunden vor dem Morgengrauen. Dann kam die Amsel. Die Amsel singt eine Stunde, bevor es hell wird. Und wenn diese Piepmetze da piepten, dann wusste ich, jetzt dauert es nicht mehr lange. Diese Vögel wurden zu meinen Freunden der Nacht. Und dann gab es noch mal viel zu tun vor dem Schichtwechsel, aber dann wusste ich, so, jetzt haben wir es bald geschafft. Es gab mir Motivation. Irgendwann später las ich einen Satz: Glaube ist der Vogel, der singt, wenn die Nacht noch dunkel ist. Den kann ich unterschreiben. Glaube ist der Vogel, der singt, wenn die Nacht noch dunkel ist. Da ist noch nichts zu sehen von der Morgendämmerung. Und die Nachtigall fängt schon an zu trapsen oder so. Sie singt schon. Spürst du das Verlangen, diesem Glauben in dir mehr Raum zu geben? Diesem Glauben, der sich nicht klein machen lässt von den finsteren Botschaften dieser Welt, sondern der aufmerksam die Ohren des Herzens aufsperrt und den Botschaften, den himmlischen Botschaften lauscht, der Hoffnungsbotschaft Gottes für diese Welt? Mit Paulus gehören du und ich nicht auf die Seite der Schwarzseher, sondern auf die Seite der Hellseher. Warum? Weil es hell wird. Weil der Tag anbricht. Weil Advent kommt. Jesus kommt. Er bringt uns nicht Verderben, sondern Rettung. Und falls du jetzt denkst, ich möchte ja so glauben, so gegen diese Finsternis, so wie der Vogel, der da schon singt. Aber ich weiß gar nicht wie. Was hält dich denn davon ab, mit den Worten zu beten, die ein hin- und hergerissener Vater, der auch sagt, ich möchte glauben, aber ich kann nicht so richtig. Wie er zu Jesus gesagt hat, ich glaube, hilf mir loszukommen von meinem Unglauben. Ich glaube, hilf mir loszukommen von meinem Unglauben. So kannst du beten. Drittens, aufgewacht, es ist echt Zeit. Nochmal die Verse 12 bis 14. Könnt ihr das nochmal vielleicht? Jawohl, danke. Die Nacht geht zu Ende, bald ist es Tag. Darum wollen wir uns von allem trennen, was man im Dunkeln tut, und die Waffen des Lichtes ergreifen. Und jetzt nennt Paulus ein paar sehr konkrete Beispiele. Jawohl, sie stehen in der Bibel. Lasst uns ein Leben führen, wie es zum hellen Tag passt. Ein Leben ohne Fress- und Saufgelage, ohne Bettgeschichten und Sexorgien, ohne Streit und Rechthaberei. Das sind bloß ein paar Beispiele. Das ist keine vollständige Aufzählung, das wissen wir, ne? Legt das alles ab und zieht ein neues Gewand an. Jesus Christus, den Herrn. Beschäftigt euch nicht länger damit, wie ihr die Begierden eurer eigenen Natur zufriedenstellen könnt. Hier geht es ums Echtsein, ums glaubwürdig Leben, um Leben im Licht. Vor ein paar Monaten bekam ich eine ominöse E-Mail. Darin stand so sinngemäß: Hallo, ich bin ein Hacker. Ich habe deinen Computer gehackt und ich habe entdeckt, dass du auf ziemlich schweinischen Seiten unterwegs gewesen bist. Das willst du doch bestimmt für dich behalten. Wenn das so ist, dann überweise mir bitte 300 Euro und wir vergessen die ganze Sache. Andersfalls werden in Kürze ein paar Leute wissen, was du so allein vor deinem Computer treibst. Da lief es mir erstmal heiß und kalt den Rücken runter. Ich bin ein technisches Genie. Das heißt, ich habe keine Ahnung, ist das jetzt echt? Ich weiß, es gibt sowas. Es gibt Hacker, die können da alles rauskriegen. Oder ist das jetzt fake? Ist das jetzt einer, der tatsächlich dir auf die Schliche gekommen ist, was du so alles machst? Oder ist das einer, der auf Dummelfang aus ist. Es gab nur einen Grund, dass ich diese E-Mail dahin tun konnte, in die Grundablage oder in den Papierkorb, an den Ort, wo die Junks und sonstigen Dinge hingetan werden. Es gab nur einen Grund. Ich wusste, ich war auf solchen Seiten nicht unterwegs. Ich würde jetzt gerne mich vor euch hinstellen, ihr kennt mich ja nicht, und würde sagen, so, jetzt schaut mich an. Ich bin einer, der es geschafft hat. Ich bin ein Lichtmensch. Und ich bin der Meister. Aber leider gibt es bei mir auch Gedanken und Worte und Taten, die nicht lichttauglich sind. Muss ich euch bekennen. Ich weiß, Jesus hat sie alle gesehen, Jesus hat sie alle vergeben, aber es ist und bleibt ein Kampf, in dem wir stehen als Christen. Wohl aus dem Grund schreibt Paulus auch von Waffen, die wir anlegen sollen. Waffen des Lichts. Und er sagt, lieber Bruder, liebe Schwester, werde echt, werde authentisch. Dein Verhalten, deine Charakterzüge sollen Christusähnlicher werden. Und damit Tageslicht tauglich. Leg doch die Nachtjacke ab. Nimm stattdessen den Gürtel der Wahrheit oder den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Das sind für mich Waffen des Lichts. So wirst du glaubwürdig. Du wirst glaubwürdig in deiner Familie, in deiner Gemeinde, in deinem täglichen Umfeld. Also, ihr lieben Christen, aufgewacht. Raus aus den Federn, weg mit dem Schlafanzug, zieh deshalb oder stattdessen Christus an. Und so werden die Menschen um dich entdecken, was Advent für dich bedeutet. Zum Schluss noch die Frage, wie macht man das denn, Christus anziehen? Ich möchte an dieser Stelle keine Tipps mehr geben, sondern einfach ein altes Gebet mit euch beten und lade euch dazu ein. Herr, mache mich zum Werkzeug deines Friedens, dass ich Liebe übe, wo man sich hasst, dass ich verzeihe, wo man sich beleidigt, dass ich verbinde, da wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo der Irrtum herrscht, dass ich Glauben bringe, wo der Zweifel drückt, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält. Dass ich ein Licht anzünde, wo die Finsternis regiert. Dass ich Freude mache, wo der Kummer wohnt. Herr, du kannst mich dazu machen, weil ich dir Raum gebe und du in mir bist und ich in dir. Und weil ich deine Nähe suche und weil ich immer inniger mit dir leben möchte und mit den Ohren meines Herzens auf dich hören möchte. Gebrauche du mich, gebrauche du uns. Amen.